Klartext, der Aschu-Talk mit Nicoletta Cimino, wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mit Kärcher wird dein Zuhause wieder wow. Mehr unter dlc-lies.ch.
Willkommen beim Klartext, dem Aschur-Talk auf aschur.ch, Radio Kanal 3 und überall dort, wo es Podcasts gibt. Diese Woche mit einem Mann, der in diesen Tagen nach einer sehr langen und sehr erfolgreichen Karriere in Ruhestand geht. Er ist ein begnadeter und prägender Eishockey-Spieler gewesen. Nachher hat er auch eine internationale Karriere gehabt als Trainer. Er ist Spieler und ich freue mich sehr, dass er bei mir im Klartext ist. Jakob Köbi-Kölliker, willkommen.
Dankeschön.
Schön, seid ihr da. Die Sendung heisst Klartext und ich möchte gerne mit euch etwas Neues ausprobieren, wo Klartext gefragt ist. Ich gebe euch 5-mal die Wahl, euch zwischen 2 Optionen zu entscheiden und ihr müsst einfach schnell entscheiden und schnell antworten und dürft noch auch nicht erklären. Eben Klartext reden, seid ihr bereit?
Ich bin bereit.
Also, Wayne Gretzky oder Mario Lemieux?
Wayne Gretzky.
Im Team lieber einen absoluten Star oder 3 Arbeiter mit Herz und Verstand?
3 Arbeiter mit Herz und Verstand.
Trainerbank oder Eisfläche?
Eisfläche.
Mit dem EHC Biel als Trainer Meister werden oder bis ins hohe Alter fit bleiben?
Fit bleiben.
Kanadisches oder skandinavisches ist okay?
Das Kanadische.
Das war jetzt nicht so schwierig, oder? Wir reden dann sicher noch über das eine oder andere auch in dieser Sendung. Ich werde euch zuerst kurz vorstellen. Ihr seid 1953 zu Biel auf die Welt gekommen. Ihr seid in Bözingen aufgewachsen. Euer Vater war Eismeister beim EHC Biel. Also auf der Eisfläche, nicht beim EHC Biel, sondern auf der Eisfläche, also im Eisstadion. Ihr habt über 50 Jahre lang Karriere gemacht im Eishockey, angefangen 1972 beim EHC Biel, dann noch in der Nationalliga B. Der hat bis 1985 zu Biel gespielt, seid dann auf Ambri oder 1984. Der seid 3-mal mit dem EHCB Schweizer Meister geworden, 78, 81 und 83. Dann eben seid ihr zu Ambri Piotta gewechselt, wo ihr ein paar Jahre seid geblieben, dann seid ihr zurückgekommen zum EHC Biel. Dann seid ihr auch noch Cheftrainer beim EHC Biel. Ihr seid auch Trainer beim SC Langnau. Ihr seid mit der Mannschaft aufgestiegen in die Nazi A. Ihr seid U20-Nationaltrainer, Assistenztrainer Schweizer Nazi, Cheftrainer deutsche Mannschaft, Sportchef SCL Tigers, Sportchef EHC Olten, Cheftrainer von der chinesischen U20-Nationalmannschaft und der chinesischen Frauennationalmannschaft, Cheftrainer bei EV Bomotun, also beim Frauenteam, wo er ist integriert worden in SCB 2023 und dort seid ihr jetzt bis zuletzt Sportchef gewesen, ein Amt, wo ihr jetzt im Moment Zeit abzugeben. Ihr habt 213, wenn ich es richtig recherchiert habe, Länderspiel gespielt mit der Nazi. Ihr seid 2007 in die Hall of Fame vom Eishockey aufgenommen worden. Ihr seid verheiratet und habt 2 Kinder. Habe ich etwas Wichtiges vergessen?
Nein, das sind viele Stationen. Gerade müssen staunen, was alles vorkommt.
Mm-hmm. Ja, es sind auch über 50 Jahre. Da tut sich etwas gut ansammeln. He? Erfolgreich. Ihr seid auch noch, haben wir vorhin noch darüber geredet, bevor wir auf Sendung waren, ihr habt zum Teil auch noch kommentiert. Also, ihr seid auch noch in einer kommentierenden Funktion gewesen, bei einem privaten Sportfernsehen. Also, habt auch so ein bisschen gelernt, wie das ist, wenn man es eben vielleicht so aus einer Distanz als Kommentator beobachten. Köbi Kölliker, ihr habt noch letztes Jahr bekannt gegeben, dass ihr Ende Januar eben jetzt habt aufgehört in eurem letzten Amt, das ihr hatte, als Sportchef von der Frauen vom SC Bern. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, im Ruhestand. Geht das überhaupt?
Es ist schwierig, ganz ehrlich gesagt. Ich weiss noch nicht, was kommt. Es war auch nicht vorgesehen von meiner Seite, dass ich aufhören möchte. Aber es hat sich einfach jetzt so ergeben. Mhm. Und zwar von meiner Seite her. Aber irgendetwas werde ich sicher noch machen. Wie und wo, weiss ich nicht. Ich bin immer noch, vor allem im Sommer, Frühling, Sommer, immer noch auf dem Eis. Bin noch in einer Akademie, wo ich Trainer mache, mit dem Nachwuchs zusammen, und das werde ich sicher noch weitermachen. Mhm. Und das ist auch das, was mich ein bisschen fit hält.
Ja, ihr habt vorhin gesagt, es ist so ein bisschen nicht von euch aus, aber gleich von euch aus, dass ihr aufhört.
Ja, es hat sich jetzt einfach so ergeben. Wir hatten Pläne gehabt, wo wir vom EV Bomotun nach Bern transferiert sind. Hat man in Bern, haben wir da eine gewisse richtige Vorgehen, Plan gehabt, Ziel gehabt. Und jetzt haben wir uns sehr gut integriert, sind auf Kurs gesehen. Und jetzt sind ein bisschen andere Ideen aufgekommen, wo ich einfach nicht mehr dahinter stehen kann. Und darum habe ich gesagt, es sollen hier neue Leute her, jüngere Leute, die eben die Ideen können verfolgen können.
Mhm. Aber was sind denn so für Ideen, die dir nicht so dahinter stehen können? Mögt ihr das erzählen?
Ja, es wird auch fast zu lang. Es hat das Päckchen einfach nicht mehr gepasst für mich. Mhm. Und darum habe ich einen Schritt zurück gemacht.
Ist ja eigentlich auch eine Kraft, wenn man aus eigener aus eigenem Antrieb dann sagt, weißt du, das stimmt nicht mehr für mich, oder?
Ja, es war ein langer Prozess gewesen. Es hat im Sommer angefangen, es sind schon einige Sachen vorgefallen und nachher haben wir eine harte Saison gehabt, intern auch viele Verletzungen. Mhm. Das Team ist nie richtig zur Ruhe gekommen und es sind Entscheidungen gefällt worden hinter meinem Rücken, wo ich nicht konnte nachvollziehen und nicht dabei war. Und darum habe ich müssen sagen, so werde ich nicht mehr weiterarbeiten.
Mhm. Ich kenne ganz viele Eishockey-Spieler, die irgendwann einfach nerven, von Golf spielen. Spielt ihr auch Golf?
Nein, ich spiele nicht Golf spielen. Ich spiele ein bisschen Tennis im Sommer und im Winter Girling. Das hat mich jetzt ein bisschen gepackt in den letzten 2, 3, 4 Jahren.
Die hat, glaube ich, eine Tochter, die recht gut Tennis spielt, oder?
Richtig. Oder sie hat Demo jetzt auch, ist ein bisschen ins Alter gekommen und hat auch ein Kind. Und Prioritäten haben sich auch bei ihr ein bisschen verschoben.
Ja. Eben, wir haben gesagt, ihr seid das letzte Sportgeschäft gewesen bei den SCB Frauen. Jetzt im Fußball hat man ja den Eindruck, dass das Renommee vom Frauenfußball recht hat zugenommen, oder? Jetzt auch mit dem grossen Turnier, das wir hatten, letztes Jahr in der Schweiz mit der EM und so weiter. Und beim Eishockey habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, da ist man noch ein bisschen hinten drin mit den Frauen. Teilt ihr diesen Eindruck?
Das ist so. Also wir sind erst im Aufbau. Das Frauenhockey nimmt sehr rasant zu. Mhm. Also es hat sehr viele junge Modis, die jetzt auf Hockey spielen. Und Bern hat ja bis vor 2 Jahren kein Frauenhockey gehabt. Das war ja alles eben im Kanton Bern ein bisschen Thun gewesen. Lies hat, Biel hat gehabt vor Jahren. Mhm. Das muss man alles jetzt aufbauen. Aber es ist sehr interessant, mit diesem Projekt zu arbeiten, mit dem Frauenprojekt. Und wer weiß, vielleicht kann ich gleich noch irgendwo Fuß finden. Aber es ist spannend und sicher auch zukunftsträchtig.
Habt ihr das ein bisschen lieb gewonnen, auch das Frauen-Eishockey? Weil die kommen ja eigentlich aus dem traditionellen, eben, ihr seid lange Spieler gewesen, auch bekannt dafür, nicht zu scheuchen vor Körperkontakt und so ein bisschen, oder so oldschool, sage ich mal. Und, ja, hat da etwas stattgefunden bei euch?
Ja, schon. Wie gesagt, ich vergleiche es ein bisschen wie zu unserer Zeit, vielleicht Mitte 70er, Ende 70er Jahre, wo man so ein bisschen ins professionelle Hockey übern ist. Mhm. Und die Frau, wir haben jetzt 3 Ausländer bei uns engagiert, die Vollprofi sind. Und alle Schweizer arbeiten und haben ein toughes Programm. Also 4-mal Training plus 2 Spiele, 1 bis 2 Spiele, manchmal 3 Spiele, je nach je. Und die sind voll im Berufsleben, in der Ausbildung und das ist kein Schleck. Also, man muss der Hut sein vor diesen Frauen, was die alles leisten. Im Prinzip viel, viel mehr als der Mann, wenn man dann noch das Physische dazu nimmt, das Training. Und jetzt dieses Jahr darf man auch checken bei uns. Also es wird auch hart und rüdes Hockey zum Teil.
Ja, bei vielen Vereinen heisst es ja, wir haben gar keine Eisfläche, die wir den Frauen könnten bieten für das Training. Darum haben wir auch keine Frauenmannschaft. Ist das eurer Meinung nach ein valabler Punkt oder müsste man sich da halt vielleicht organisieren?
Nein, es ist sicher ein valabler Punkt und nachher auch ein kostenträchtiger Punkt. Mhm. Je nachdem, wo man ist, was man für Bedingungen hat. Auch bei uns in Bern, wir haben viel zu wenig Eis für einen ganzen Nachwuchs, der riesig ist in Bern. Wie das Bio sicher auch.
Ja.
Und von dem her sind wir einfach schon eingeschränkt. Jetzt für das Frauenteam geht es so gerade. Das können wir noch gerade reinquetschen mit den anständigen Trainingszeiten und Spielzeiten. Aber jetzt, wenn wir noch den ganzen Nachwuchs aufbauen, schon nur ein Team, sind wir jetzt gerade dran für nächste Saison. Es wird ja die Juniorinnenliga geben zum ersten Mal. Das ist ein Kraftakt und wir wissen noch nicht genau, wie und wo, dass wir das überhaupt stemmen können. Und das ist sicher ein sehr heikler Punkt bei allen Vereinen.
Also da braucht es recht viel Willen und Motivation. Spüre ich das richtig aus?
Das ist so, ja. Vor allem auch Manpower. Es braucht Leute, die das organisieren. Es braucht den ganzen Apparat, der hinten dran kann stehen, wie mit Medien und Marketing etc.
Ja.
Neben dem Sportlichen, was natürlich die Hauptsache sollte sein.
Wie, ihr habt viele Mannschaften trainiert und jetzt habt ihr aber auch Frauen trainiert. Was ist so der grösste Unterschied im Coachen? Gibt es das überhaupt?
Das gibt es schon. Bei den Männern kann man, wie man so schön sagt, ab und zu Deutsch reden. Bei den Frauen muss man doch ein bisschen aufpassen, was man da für Kraftwörter für nimmt und wie man überhaupt umgeht mit den Frauen. Mhm. Die Frauen sind viel sensibler und nehmen alles viel persönlicher auf sich. Bei den Männern geht es mehr um die Sache, bei den Frauen ist es mehr individuell. Und da muss man schon ein bisschen zwei Paar Schuhe anlegen.
Hätte das müssen lernen?
Das ist so.
Wie denn zum Beispiel?
Ja, also, wo wir noch in Pomos waren, wo ich noch hinter der Bande war, habe ich eben auch mal Deutsch geredet in einer Pause, wo es nicht so gelaufen ist. Und nach dem Match ist die damalige Captain zu mir gekommen und hat gesagt, du kannst mit uns nicht so reden. Die Frauen waren ganz kaputt gewesen. Aber zum Glück haben wir dann trotzdem gewonnen. Und das sind doch Wörter, wo wir rein sind und wo ich mir gesagt habe, da ist sicher etwas anderes dahinter noch.
Und neben dem Verbalen oder eben in der direkten Kommunikation, also natürlich, das Körperliche ist natürlich anders, oder? Aber gibt es etwas, wo Frauen anders sind im Team? Wo es andere Talente vom Coach braucht, für dass man an die Fähigkeiten herankommt?
Ja, die Frauen haben das ganze Spielverständnis ist noch nicht so ausgeprägt wie bei den Buben oder bei den Junioren.
Mhm.
Dort ist das Hockey-Spiel selber, das ganze Verständnis für das Spiel ist ein bisschen ausgeprägter, weder vielleicht noch bei den Frauen am Anfang.
Ja.
Natürlich jetzt die jetzt Women's League spielen, die Frauen, die haben ein recht gutes Spielverständnis, aber doch bei den jüngeren Jahrgängen, dort muss man vielleicht ein bisschen mehr auf das Taktische und das System und so, woher soll der Böck spielen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und dort muss man sicher ein bisschen anders, so intensiver arbeiten mit den Frauen.
Im Fußball ist es ja so, dass man sehr lang und auch heute noch, wobei vielleicht auch ein bisschen weniger, immer wieder auch Sprüche gehört, ja, das ist ja nicht Fußball und ja, das ist ja langweilig, jede Fünftligamannschaft gewinnt gegen die Besten der Frauen und so weiter und so fort. Ich kann mir vorstellen, dass ihr als Trainer oder als Sportchef auch mit solchen Sachen vielleicht auch von ehemaligen Kollegen konfrontiert werdet oder seid worden. Wie reagiert ihr da?
Ja, es ist verständlich. Also, es sind fast zwei Sportarten, auch noch heute. Wenn ich eine Frauenmatch schaue und nachher ein Herrenmatch, dass sie immer noch welten.
Mhm.
Aber es wird so bleiben, weil, der ganze, der Körper ist anders so gebaut, Kräfteverhältnisse sind ganz anders. Und man darf das überhaupt nicht vergleichen. Man muss den Frauensport als Frauensport nehmen, oder den Mannensport als Mannensport. Das ist bei anderen Sportarten genau gleich.
Aber ich habe schon das Gefühl, ihr hättet den Narren gefressen, einem Frauen ist okay, oder?
Ja, es ist interessant. Schlussendlich bleibt Hockey. Es sind die gleichen Regeln jetzt. Und Jahr ein, Jahr aus, 20 Jahre zurück und noch heute, in den nächsten 10 Jahren, es werden sicher immer die gleichen Fehler vorkommen.
Mhm.
Und das ist ja das Schöne am Spiel.
Jetzt hat es so in der Aktualität, kann man sagen, hat es so ein bisschen gerumpelt, die beiden Vereine, die ihr irgendwie drinnen seid, also nicht eben drin, beim EHC Biel seid ihr einfach lang, ihr seid einer von den Spielern vom EHC Biel, wo man gerade den Trainer hat gewechselt, wieder zurück zu einem kanadischen Spielstil mit dem Christian Dubé, der jetzt Trainer ist. Der hat vorhin, wo der hat müssen auslesen zwischen skandinavisch oder kanadisch, ist okay, hat er gesagt, kanadisch. Also kommt nicht das entgegen, der Wechsel vielleicht auch in der Art, wie Eishockey jetzt gemacht wird?
Ja, vielleicht schon. Der kanadische Stil ist einfach ist direkter, ist geradliniger, ist härter, vielleicht ein bisschen kompromissloser,
ein bisschen mehr Show.
Weder das nordische Hockey, wo man doch viel mit einem Schachspiel vergleicht, wo alles muss passen und so. Das Kanadische ist einfach viel offensiver und spektakulärer von mir aus gesehen.
Ja, und beim SC Bern jetzt auch ein bisschen gerumpelt, oder? Der Marc Lüthi, der zurücktritt, ist das für euch ein guter Schritt, oder Hat mich das überrascht?
Das kann ich nicht beurteilen, ob es ein guter Schritt ist. Ich schätze den Marc sehr und habe mit ihm zusammen gearbeitet jetzt 3 Jahre. Es ist, wir haben kein Problem, keine Berührungsängste gehabt. Ich kenne ihn ja schon seit Jahren, seit er im Amt ist bei Bern. Und für mich ist es ein bisschen überraschend gekommen, ja. Mhm. Was genau vorgefallen ist, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen.
Wir kommen schon zum ersten Lied, Köwi Köliker. Ihr habt euch das klassische Fanlied gewünscht, das nach wie vor immer wieder gespielt wird in der Tiso Arena jetzt, EHCB, EHCB. Warum das Lied?
Ja, das ist einfach Nostalgie. Das verbindet mich noch mit dem EHC Biel, noch heute. Und das ist dann zu unserer Zeit, zu den grossen, zu den Meisterjahren, Ende, was ist es gewesen? Ende 70er, Anfang 80er Jahre, ist das fast tagtäglich hat man das gehört und das sind einfach schöne Erinnerungen an die glorreiche EHC Biel-Zeit.
Lauft mal durch unsere Stadt, dann kommst hier nicht mehr draus. Ein Fieber hat die Bieler packt, es geht von Haus zu Haus. In jeder Strasse, auf jedem Platz, da spielt man ist okay. Und was ist da nicht auf, der ist schon gleich neben dem Bein. Und die Buben schwenken die Stecken in der Luft und jeder singt. EHCB, EHCB, hey ja, hey ja, EHCB. Sitzest du mit Freunden bei einem Bier am runden Tisch, dann musst du zeigen, dass du auch im Sport kein Mieter bist. Dann geht es um ein EHC, wie soll der Geizer Bescheid? Der Böstler sagt, wer da nichts weiss, tut doch an jedem Leid. Und nur wer ein Rotgelshaus durchdreht, ist à la mode. EHCB, EHCB, hey ja, hey ja, EHCB. Jeder Match im Stadion, da ist der Teufel los. Ein Gegner wird das Angst und fang die Bieler sind famos. Der Kassier riebt sich die Hände und lacht jeder, was sie sieht. Je Wirbelwind im schmucken Dress vor Stadt am Bielersee. Und schießt der Bieler Tennis Goldens vor der Ränge im Chor. EHCB, EHCB, hey ja, hey ja, EHCB.
Willkommen zurück beim Klartext heute mit dem Köbi Köliker. Köbi Köliker, als ich recherchiert für die Sendung über euch, bin ich immer, immer, immer wieder über 2 Wörter gefallen, die immer kommen, wenn man von euch redet. Das eine ist Legende und das zweite ist Schlitzohr. Was stimmt mehr?
Ja, wenn man davon redet, wird sicher beides ein bisschen wahr sein.
Mhm. Legende, gefällt euch das, eine Legende zu sein?
Ja, nicht unbedingt. Es hat einfach so ergeben. Das hat man nicht gesucht. Plötzlich hat man einfach den Stempel und es ist halt jetzt so. Aber,
Ja. Und Schlitzohr. An was macht man das fest? Warum seid ihr als Schlitzohr immer wieder bezeichnet worden?
Ja, ich war sicher ein Spieler, der immer die Limite gesucht hat. Ich habe immer probiert, überall alles auszureizen für einen Erfolg, für einen Sieg, für die Mannschaft. Und manchmal, wenn man eine Grenze auslotet, geht man auch manchmal über Grenzen. Und dann muss man ein bisschen zurückschrauben, sich wieder ein bisschen entsinnen, was überhaupt wichtig ist und was los ist. Aber ich bin halt der Spielertyp gesehen.
Es gibt ja die Anekdote, vielleicht stimmt die ja gar nicht so, dass der Mal, wo der im Hingerli war mit dem EHC Biel beim gegnerischen Tor mit den Schlittschuhen sitzt, geht das Goalnetz ein bisschen aufschneiden, dass man nicht können weiterspielen konnte, dass es ein bisschen Ruhe ins Spiel hat gegeben.
Ja, das sind schöne Geschichten. Es hat tatsächlich so einen Vorfall gegeben. Aber das sind mehrere Umstände dazugekommen, dass es passiert ist.
Aha, das sind per Zufall mit den Schlittschuhen über das Netz gefahren.
Genau. Mhm, ja. Ich war ein bisschen hässig, stinkehässig damals, ich weiss noch gut. Wir sind kurz nach Spielstart schon 3-0, nach 5 Minuten, bei 3-0 im Hingerli Und ich musste dann irgendetwas müssen machen, weil der Trainer nicht reagiert, trotz Aufforderung. Und nachher ist spontan so eine Situation gesehen, wo ich halt gerade ein bisschen ausgenutzt und der Kollege im Goal, der Klein mit der schnellen Pfandhand, hat auch das gesehen und das gemeldet und es hat nachher so eine Story daraus gegeben. Ja.
Mm-hmm. Und was ich auch gelesen habe, ist, dass, also die sind ja ein Verteidiger gewesen, der nie Angst hatte vor Körperkontakt, das kann man glaube ich sagen, die haben es vorher auch gesehen, ihr seid recht drin, wenn es nötig war.
Ja, oder? Angst darf man sowieso nicht haben, aber ja, auch das Physische gesucht, ja.
Und dann hat es auch Momente gegeben, wo man dann nähen musste, auf dem Eisfeld quasi, weil er dann verletzt.
Ja, das ist auch schon vorgekommen, ja.
Aha. Und hat dann, glaube ich,
der Razvan Skjal, der dann als Zahnarzt zu uns kam, das war noch in Nazi B.
Ja. Von Rumänien, oder?
Genau.
Zum EHC Bio, genau.
Und er hat dann Gummihändchen angelegt und hat mich halt gerade genäht, was nötig war.
Und er weitergespielt.
Ah ja, das ist klar.
Mhm. Stimmt, euer Vater war schon Eismeister. Stimmt es, dass ihr am Anfang ihm gar nicht gesagt habt, dass ihr jetzt Eishockey spielt? Dass der heimlich hat angefangen
hat? Ja, heimlich nicht. Er hat uns tagtäglich gesehen. Aber nachher, weil ich auch geschuttet vorher beim FC Bötzingen und mit anderen Kollegen, Schulkollegen. Und plötzlich sind wir halt Hockey spielen. Und eines Tages habe ich mich müssen entscheiden zwischen Hockey und Fußball. Und da bin ich halt zum Hockey gegangen, weil das Duke Krugschenk ist dann Coach gesehen bei Biel und auch Juniorentrainer und er hat uns einfach können packen und es hat gefackt mit ihm und darum sind wir Hockey spielen. Wir sind dann 5-6 Jahre gerade vom Fußball ins Hockey übergegangen und er als begnadeter Schüttler und Ehrenmitglied vom FC Bötzingen ist halt nicht so gut übergekommen und darum hat es dann daheim gerade ein bisschen Knatsch gegeben.
Mm-hmm. Ja, zum Glück, aber im Nachhinein muss man sagen, zum Glück hat er
ja, das sind einfach so Entscheidungen, wo ja, das gibt es einfach.
Ihr seid in Bötzingen aufgewachsen, ihr seid ein Buschanger, wie man sagt, in Biel. Was habt ihr für eine Kindheit gehabt?
Ich glaube, eine sehr schöne Kindheit gehabt. Wie gesagt, wir sind in der Schule, wie alle anderen Kinder auch. Das gehört dazu. Aber wir haben doch sehr viel Sport getrieben. Wir haben eine gute Jugendgruppe, also viele Giele gehabt, die alles gemacht haben und Deutsch Welsch zusammen. Mhm. Und das war sehr spannend gewesen und manchmal auch nicht einfach als Deutschschweizer mit den Welsch oder die Welsch mit uns Deutschschweizer. Aber es hat funktioniert und ich habe sehr schöne Kindheitserinnerungen.
Ja, dann als junger Mann doch recht steil jetzt eben im Eishockey, recht schnell auch aufgestiegen. Seid ihr eigentlich heute noch oft in der Tissot Arena? Geht ihr oft ab Matchen vom EHC Biel?
Oft wäre übertrieben gesagt. Ich bin auf allen anderen, ich bin viel in Fribourg, weil da habe ich auch noch eine gewisse Beziehung zu den alten Copains. Mhm. Das ist das Schöne. Früher hat man einander nicht grüßt oder gegeneinander gesehen bis zum geht nicht mehr. Und heute ist man doch wirklich Kollege und alle haben die gleichen Interessen und das ist schön. Ich bin auch zu Langnauer, zu Bern natürlich, das ist klar. Mhm. Und ab und zu auf Ambri gehe ich immer noch. Und Bio gibt es ab und zu, dass ich noch zu Bio bin.
Mhm. Man sieht ja, dass der EHC Bio wahnsinnig oder ist, wenn man es vergleicht, vielleicht noch vor 20, 30, 40 Jahren schon mit dem neuen Stadion, also neu ist es ja jetzt nicht mehr, 10-jährig, aber trotzdem eine wahnsinnige Professionalisierung auch vom ganzen Umfeld. Das hat wenig zu tun mit dem, was ihr noch habt erlebt, oder beim EHC Bio gespielt habt.
Das ist sonst komplett anders und heute ist es sehr schön. Es ist wirklich wunderbar, das Stadion, alles. Aber das alte Stadion hat halt noch einen gewissen Charme gehabt.
Eine Patina.
wenn man denkt, dass dort 8,5 oder fast 9'000 Leute drinnen waren, das war bombastisch zu dieser Zeit.
Ja. Als ihr seit Eishockey-Spieler war beim EHC Biel, habt ihr immer nebendran auch noch gearbeitet, die ersten Jahre, also eigentlich ein bisschen eine Parallele zu den Frauen, die ihr jetzt begleitet. Ihr seid, und das ist sehr speziell, Maschinensetzer gewesen beim Bieler Tagblatt und Willi Gassmann war ja dann auch der Präsident vom EHC Biel. Und ihr habt oft am Sonntag die Matchberichte gesetzt, die ihr habt mitgespielt, für die Zeitung vom Mänti.
Richtig.
Mhm.
Ja, es war eine spezielle Zeit, eine sehr schöne Zeit. Ich habe eben viel Sonntagsarbeit gemacht, weil dann hat man noch keine Sonntagsspiele gehabt, wie heute ab und zu. Ja. Auch der ganze Trainingsbetrieb war noch nicht so professionell wie heute. Wie gesagt, das war so ein Halbprofitum. Einige waren, einige nicht. So ein Mischmasch gewesen. Und da bin ich, vor allem eben im Winter, habe ich Sonntagsarbeit gemacht. Die hat man nachher doppelt können kompensieren. Und dann habe ich ein bisschen mehr Zeit gehabt zum Trainieren durch die Woche durch. Und ja, was am Sonntag so über das Wochenende passiert ist, hat man halt am Sonntag oben müssen setzen für die Zeitung. Und habe ich auch unsere Matchberichte unter anderem gesetzt. Ja. Mhm.
Der hat eigentlich den Willi Gassmann doppelt als Chef gehabt. Zum einen bei der Arbeit, bei den Gassmann-Medien und zum anderen beim EHC Biel. Was hat er für eine Beziehung gehabt zu ihm?
Ah, er war wirklich noch der Patron gewesen, also überall beim EHC und in Putten sowieso, in der Druckerei. Er war wirklich ein Top-Mann, hat alles im Griff gehabt, im Überblick. Er war eine sehr respektvolle Person, hat auch Verständnis gehabt, in der Druckerei wie auch im Sport. Sehr schöne Zeit mit ihm.
Und er hatte einen Platz in der Garderobe, stimmt das? Er hatte wie ein Spieler einen Platz in der Garderobe.
Ja, er hatte so eine Säckchen gehabt, ja, wo er immer die lange Unterhose anlegen konnte. Er war wirklich sehr intim mit uns und immer bei uns gewesen, und das war das Schöne. Mhm.
Was ich wirklich sehr witzig fand, was ich auch gelesen habe, ist, dass die in den ersten Jahren gar keinen Vertrag hatten, sondern das war per Handschlag. Ich wusste, ich spiele beim EHC Biel und dann, auch wenn es darum ging, was bekomme ich jetzt, ist glaube ich auch noch recht speziell gewesen, wie das ist vonstatten gegangen, oder?
Ja, es ist richtig. Ja, erst in den letzten Jahren, als er zurücktreten wollte, hat er gesagt, ich soll mich verpflichten, noch ein, zwei Jahre über seine Zeit über bei Biel zu bleiben, weil er will nicht, dass ich gerade fortgehe und dann aufhöre. Mhm. Und das habe ich respektiert. Und dann habe ich das erste Mal einen Vertrag gemacht. Und nachher mit den nachfolgenden Präsidenten auch. Aber leider ist das nachher nicht mehr so lange gegangen. Mhm. Und nachher bin ich eben auf Ambri runter. Aber mit ihm hat man keinen Vertrag gebraucht. Also, was er gesagt hat, das erzählt. Und das war immer so gewesen. Und nach der Saison hat man die Saison zusammen ein bisschen analysiert, bei meinem Büro oben. Und nachher haben wir gesagt, okay, wir fahren weiter nächstes Jahr. Und es ist dazu mal für mich nie ein Thema gewesen, vorzugehen. Wir in Biel haben wir alles gehabt. Wir haben immer super Leute gehabt, super Mannschaften gehabt. Es hat funktioniert, es hat Spass gemacht. Also, es ist eben gar nicht in den Sinn gekommen, fortzuwollen von Biel.
Ja. Trotzdem seid ihr fort. Ihr seid auf Ambri, ihr habt es gesagt, als ihr 32 war. Und ihr habt mal in einem Interview gesagt, die Zeit im Tessin sei für euch als Spieler die schönste Zeit gewesen.
Das ist so. Also, rein vom Tischbahn natürlich nicht. Das Bio hat man ein Bistu gegenüber der alten Valascha.
Valascha
war
kalt, gewesen, oder? Offen.
Kalt, gezogen. Ja. Garderobe war nicht so anmächelig. Wobei wir in Ambri, also das Heimteam, hatte eine super Garderobe gehabt. Schon damals mit Sauna und Waschmaschine und alles. Was dann noch nicht Usus war wie heute. Heute ist das selbstverständlich, aber damals war das etwas gesehen. Und mit den Fans zusammen und überhaupt das Leben dort im Tessin, in der Leventina noch. Und das war wirklich etwas Einmaliges gesehen und außerordentlich. Und mir war einfach eine Familie gewesen, wirklich eine Familie dort.
Ja, ist eigentlich noch speziell, dass ihr das sagt, weil man könnte ja jetzt sagen, ein Bieler, der in Biel so gut ist und so viel hat erreicht, sollte doch eigentlich sagen, in Biel ist es am schönsten gewesen als Spieler.
Ja, wir hatten eine sehr gute Zeit gehabt. Mit dem Erfolg ist natürlich auch ein bisschen die Sättigung gekommen bei den Fans im Umfeld. Und wenn man nachher verloren hat, das Bio ist manchmal schon brutal gewesen. Man hat manchmal fast nicht mit der Stadt dürfen. Man ist angezündet worden und faule Hunde und so. Was macht ihr eigentlich? Etc. Und in Ambri ist es einfach ganz anders gewesen. Dort ist man, die haben noch nie etwas gewonnen. Also sie sind noch nie Schweizer Meister geworden.
Sie waren Underdogs.
Damals. Und sie waren Underdogs gewesen, haben müssen über das Überleben kämpfen. Das Volk war sehr dankbar und haben eben auch in der Niederlage gewesen, sie hinter dem Team und haben ihn gefeiert, trotzdem, dass man verloren hat. Und das war einfach etwas Spezielles gewesen, etwas ganz anderes.
Und dann, wenn sie auch La Montanara singen, das gibt schon Hühnerhaut, oder?
Das ist so. Ja. Das ist so. Das ist noch heute so in Ambri. Also, wenn sie gewinnen, auch mit dem neuen Stadion, die Stimmung dort, das ist einfach so ein Mythos in der Luft, wo man nicht beschreiben kann, wo man muss erleben muss.
Wo geht ihr eigentlich am liebsten schauen?
Also, wenn ich ganz ehrlich bin, heute ist Freiburg am schönsten zum Schauen. Schönes Stadion, gute Leute, gute Fans, gute Atmosphäre. Freiburg kommt mir heute vor, fast wie bei uns so der besten Biozeiten, wie das Stadion gefüllt ist und wie man hinter der Mannschaft steht. Aber eben, Freiburg hat auch noch nie etwas gewonnen.
Ist das vielleicht so ein bisschen, dass man halt wie noch den Traum hat und darum so zusammensteht?
Ich glaube fast, ja. Das ist so. Das ist so. Wenn man Seriensieger wird, der färbt es einfach ein bisschen ab und wird fast zur Selbstverständlichkeit und dann kommen dann schon noch andere Zeiten auf einem zu.
Ja. Wir kommen schon zum zweiten Lied, Köbi Köliker, AC/DC Highway to Hell.
Ja, das ist schon so ein Lied, das immer in der Garderobe gelaufen ist, das sicher noch heute in einigen Garderoben laufen. So, das ist unvergänglich und motiviert einen ein bisschen und mehr früher. Und das ist schon so ein kleiner Remember.
Merci vielmals, lassen wir rein.
Leave me.
Das ist der Klartext heute mit dem ehemaligen Spieler und Trainer mit einer internationalen Eishockey-Karriere, mit dem Jakob Köbi Kölliker. Köbi Kölliker, eben nach der Karriere als Spieler seid ihr Trainer geworden, Trainer in der Schweiz, in diversen Vereinen, auch bei der Nationalmannschaft als Assistenztrainer. Dann seid ihr Trainer geworden von der deutschen Nationalmannschaft und ihr seid Trainer gewesen in China. Wie spielt man in China Eishockey? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ganz einfach. Also, Zeisfeld und Ghost am gleichen Ort wie hier in Europa. Es war nicht immer einfach gewesen, schon von der Sprache her. Wir hatten 24 Stunden einen Übersetzer um sich herum gehabt. Und am Anfang hat man da recht mitgemacht und recht gut gegangen. Und mit der Zeit hat man gemerkt, dass sie nicht immer übersetzen, was man gesagt hat.
Interessant.
Und mit den Spielern oder Spielerinnen zu spielen, zu trainieren, zu spielen, ist auch nicht so einfach, weil im Training geht es, so kann man etwas aufzeichnen, man kann pfeifen, man kann es vorzeigen, man hat Zeit, das geht noch, aber im Spielinnen zu coachen ist sehr schwierig, weil bis der Übersetzer etwas übersetzt hat,
ist schon vorbei.
Ist schon die nächste Aktion und die Schwierigkeit auch noch ist, die Übersetzer sind alles gescheite Leute, Übersetzer, die studiert haben, die Sprache gelernt haben. Und die Hockeysprache ist einfach so ein bisschen etwas anderes, als was auf Papier geschrieben ist. Und das ist manchmal schwierig, die Hockeybegriffe richtig können zu übersetzen.
Ja.
Das war eine Schwierigkeit gewesen. Aber sehr, sehr interessant und der Chines von dem her ist immer sehr wissensbegiert und schafft hart und ist sehr diszipliniert in den Ausführungen und die wollen vorwärts. Und das ist das Schöne, die Motivation, wie sie an die Sache hergegangen
sind. Wie seid ihr zu diesem Engagement gekommen?
Ja, es ist noch sehr interessant. Ich war dann noch im Verband, habe aufgehört im Verband und Sportschule Mackling hat schon seit längerem Studentenaustausch gehabt mit der Sporthochschule in Peking. Und nachher ist ja die Olympiade in 22, glaube ich, in Peking gewesen. Und die haben so ein Olympia-Projekt gehabt, sind mit einer Mannschaft hier in die Schweiz gekommen, oder respektive zwei Mannschaften mit Beginners, also Nicht-Hockeyspieler. Die sind aus dem Rollhockey gekommen, aus dem Inline, aus dem Strassenhockey. Und so haben sie einfach Leute gesammelt, die Botschafter sollen werden sollen, für die Provinzen raus das Hockey vermitteln. Nachher ist es durch den Verband gegangen. Und weil ich gerade zurückgetreten bin als Nationaltrainer etc., haben sie mich angefragt, ob ich dann Projekt mitschaffen will. Und das habe ich nachher mit dem Alex Reinhardt, wo auch zu Biel ein bekannter Mann
genau,
ist.
Genau, auch aus der Region.
Haben wir nachher das Projekt hier ein Jahr lang oder einen Winter lang durchgeführt. Wir waren in Zuchau stationiert und die Mannschaften haben in Macklingen gelebt. Und so bin ich in das chinesische Hockey reingekommen. Und nachher bin ich noch im gleichen Jahr, bin noch mit der U20 nach Island an U20-WM gegangen und bin nachher anderthalb oder zweieinhalb Jahre nachher mit dem chinesischen Hockeyverband unterwegs gewesen, immer so ein, zwei Monate in China, wieder ein bisschen daheim, sind immer so.
Und wo dort China?
Es war immer in Peking gewesen.
Ja. Wie war das dort so der Alltag gewesen für euch, das Leben als Coach?
Ja, interessant. Also, wir hatten alles gehabt. Wir haben bekommen, was wir wollen dort, von Infrastruktur her, von den Leuten her. Wir sind auch scouten, mit dem Flüger zwei, drei Stunden auf Chichihar zum Beispiel, Spieler scouten, noch mit anderen scouten. Ich bin nicht der einzige Trainer gewesen dort. Es waren noch Tschechen, es waren Finnen, wo wir einfach so ein Coaching-Team gewesen. Und wir sind auch Spieler anschauen und nachher haben wir alle hatten das Nummer auch im Training damals. Und nachher hat man gesehen, wir würden gerne den und den und den mal so für einen Zusammenzug, dass wir die können testen. Aber die sind nachher zum Teil nicht gekommen und sind andere gekommen. Und es ist sehr kompliziert mit dem ganzen Sozialsystem, das sie haben in China. Und es war nicht immer einfach gewesen, mit den Spielern umzugehen.
Die soziale Kontrolle ist relativ gross in China. Es ist auch ein grosser politischer Machtapparat. Und ich glaube, der Sport wird ja auch gebraucht, für eben die kommunistische Botschaft, sage ich jetzt mal, rauszutragen. Wie fest habt ihr das gemerkt? Also, dass man vielleicht auch euch genau auf die Finger schaut.
Ah, das hat man relativ schnell gemerkt. Also, man ist immer kontrolliert worden, gewollt oder ungewollt. Das ist einfach im System dort. Es ist überall, bei jedem Eingang im Einkaufszentrum und so, ist Face-Screening gewesen, schon damals. Und man hat nicht können machen, was man will und woher. Und es ist schon, das Controlling ist schon etwas, wo man sich daran gewöhnen
muss. Und so von der Kultur, hat er das... Hat nicht das gepasst, so ja, zu essen?
Ja, es ist interessant. Das Essen ist sehr gut. Also das chinesische Essen hat mir gepasst. manchmal ist es ein bisschen schwierig zu wissen, was es ist. Aber es war doch gut. Und nachher hat man halt gegessen, was man gewusst hat, was es ist am Schluss. Aber nein, es hat mir sehr gefallen, auch Kultur. Wir konnten ein Museum anschauen, wir konnten die Innenstädte anschauen, die grosse Mauer ist man schauen, ja. Und es ist sehr interessant.
Ein anderer Ausland, sage jetzt mal, Job, den er hatte, ist das deutsche Nationalteam. Das ist auch ein rechter Kontrast zu China, oder?
Das ist es auch. Ja gut, Deutschland war vorher,
ja.
Einige Jahre vorher. Und auch das war sehr interessant. Also damals war das deutsche Hockey vielleicht aus unserem Blickwinkel ein bisschen unter uns gesehen, aber rein von der Infrastruktur her, von der Club her, wie sie aufgebaut waren, Professionalität von der Club, ist dann sehr hoch gewesen und ich bin überrascht gewesen, wie gut dass dann das deutsche Hockey organisiert war, auch mit der DL, die ja eigene Liga war, unabhängig vom deutschen Hockeybund, wie es geheissen hat oder immer noch heisst. Und das hat mir schon imponiert. Und auch die Spieler waren ganz anders gepolt wie die Schweizer Spieler.
Wirklich? Was ist denn der Unterschied?
Ja, ist einfach, der Deutsche war einfach der Befehlsempfänger. Also wir sind hier, ich bin ja 10-12 Jahre mit dem Ralf Krüger zusammen gewesen.
Genau.
Und wir haben sehr intensiv mit den Spielern zusammen
gearbeitet. Also mit der Schweizer Nazi,
mit der Schweizer Nazi, ja. Wir haben mit den Spielern zusammengearbeitet, wir haben die Spieler in gewisse Prozesse involviert, sei es Spielsystem, Powerplay, Boxplay, das hat man mit den Spielern zusammen erarbeitet, die ganzen taktischen Sachen. Und in Deutschland haben wir das natürlich auch wollen am Anfang, die Spieler integrieren und nachher haben sie gesagt, ja, wieso sollen wir das sagen? Du bist der Trainer, du sagst, wie gespielt wird. Also wir müssen sagen, es ist so und so und so, aber sie sind marschiert.
Ja, diszipliniert.
Also sie haben nie etwas entgegengesetzt oder etwas nicht wollen akzeptieren, was man gesagt hat, haben sie gemacht, und zwar zu 100%. Und das ist für mich etwas Schönes gewesen, oder das hat mir imponiert, wie sie denken und die ganze Arbeitsweise, die Deutschen hatten.
Mit all den Stationen, die ihr hatte, als Coach, welches ist für euch die Station oder die Mannschaft, die ihr am liebsten habt, trainiert?
Ja gut, interessant ist natürlich schon das internationale Hockey gewesen. Das hat mir imponiert. Da bin ich ja eben, wie gesagt, 11 Jahre U20-Trainer gewesen, x WMs mit der A-Nazi, x WMs. Und das internationale Hockey war sehr schön, weil es auf hohem Level ist, immer gut organisiert, mit guten Bedingungen gehabt. Und das war schon Crème de la Crème, das ist noch heute so, außer das Länderspiel. Das ist etwas sehr, sehr Schönes.
Ja. Ich habe mal einen Vortrag gehört von Patrick Fischer, der jetzt ja noch Trainer ist von der Eishockey-Nationalmannschaft, wie das Ganze läuft, was da alles dazugehört. Wenn man das jetzt vergleicht mit vielleicht vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren, kann ich mir vorstellen, dass das immens sich verändert hat. Oder auch, was die Voraussetzung ist für einen Coach, was da alles dazugehört, an einem Apparat, an Betreuung, sei das physisch oder auch psychologisch, also kann man vorstellen, dass da recht viel ist gegangen, oder?
Ich würde sagen, es sind fast Welten, ja. Das ist so. Also wir haben zu den Anfangszeiten mit dem Ralf Krüger, da haben wir Video noch alles selber geschnitten. Wir hatten zwei Videogeräte gehabt. Auf einem Gerät hat man den Match geschaut. Dann haben wir gesagt, das ist eine gute Szene. Dann hat man die kopiert auf das andere Videogerät übertragen. Es ist ein Höllenkrampf gewesen. Also da hat man bis manchmal 2-3 am Morgen hat man die Match analysiert und geschnitten und vorbereitet für den nächsten Tag. Weil es ist WM ist der Spiel, frei.
Ja,
der Rhythmus ist ganz anders als daheim im Club. Und wenn man sieht, was heute für Staff hat, was man alles für Leute hat, mit Physio, mit Off-Ice-Trainer, mit Videocoach, mit Goalie-Coach, das haben wir früher alles nicht gehabt.
Auch, glaube ich, das Wissen, wie wichtig die Ernährung ist. Oder? Ich kann mir vorstellen, als ihr Spieler war, ist doch gleich dem einfach einen Teller Spaghetti gegessen, sehr wahrscheinlich vor dem Match.
Ja, das war immer ein Thema, gewesen, die ganze Esserei. Da gäbe es auch noch viel Müsterli, aber das ist schon so, also die Ernährung und es hat auch viel mehr. Heute hat man Proteinshakes, man hat Kohlenhydratzeug, man hat isotonische Getränke, das haben wir zwar auch gehabt, aber es ist gleich, es hat sich enorm geändert, ja. Die ganze Physiologie auch.
Ein junger Köbi Kölliker in der heutigen Eishockey-Welt, würde er nochmal die beeindruckende Karriere machen, die ihr gemacht habt, zu eurer Zeit als junger Spieler?
Puh, das kann ich gar nicht beurteilen, kann ich nicht sagen. Mhm. Ich bin einfach froh, hat es in unserer Zeit keine Social Media gegeben.
Dass man die Eskapaden nicht so hat mitbekommen.
Ja, überhaupt. Heute ist es sehr schwierig und es ist speziell heute einfach.
Ja,
weißt du. Mir ist mehr Gefahren ausgesetzt eben so, und alles, was man aufnimmt, was man hört und so. Früher hat man etwas gehört, vielleicht 3 Tage später, dass jemand etwas erzählt hat oder so. Und heute ist nach 2 Minuten oder schon nach ein paar Sekunden ist irgendetwas draussen auf ihrer Welt.
Ja. Wir sind schon fast am Schluss von dieser Sendung, aber jetzt habt ihr ganz am Anfang gesagt, eben, die bleiben noch in der beratenden Funktion beim SCB. Und tschüss, was macht ihr jetzt mit eurer vielen Freizeit?
Ja, ich habe ein schönes Haus und wo einen Garten hat, der muss jetzt vielleicht noch mehr daran glauben. Aber wie gesagt, ich werde sicher etwas machen im Hockey, vor allem in der Sommer-, Frühlings- und Sommerzeit mit den Camps, wo ich engagiert bin. Und im Winter ein bisschen Curling spielen und die Zeit geht mir nicht aus. Und wie gesagt, im Hockey mache ich gerne noch etwas. Was jetzt kommt, das wird man sehen.
Mhm. Der hat vom Sommer geredet. Das letzte Lied handelt auch davon. Summer of 69 von Bryan Adams. Warum?
Es ist einfach ein schönes Lied mit vielen schönen Erinnerungen. Und das kommt immer wieder irgendwann vor bei mir.
Köbi Kölliker, merci vielmals für das Gespräch.
Dankeschön, merci. Yeah.
Klartext, der Aschur-Talk. Jederzeit zum Nachhören auf aschur.ch und auf allen gängigen Podcast-Portalen. Wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mit Kärcher wird dein Zuhause wieder wow. Mehr unter dlc-lies.ch.